Radio SRF
Regionaljournal Ostschweiz. Heute mit Mode und Zirkus und einer speziellen Ausstellung im Textilmuseum St. Gallen.
Die ersten Weissclown-Kostüme, die die Familie Knie getragen hat, es hat auch Weissclowns gegeben in der Familie Knie, berühmte. Das sind die kostbaren Kostüme, die von Hand bestickt sind mit Pailletten und unglaublich schöne Motive.
Das Textilmuseum zeigt ab heute die schönsten Kostüme aus der 100-jährigen Geschichte vom Nationalzirkus, vom Zirkus Knie. Mehr dazu später in der Sendung. Am Mikrofon der Patrick Kobler. Zuerst jetzt Nachrichten mit dem Sascha Zürcher.
Die Gerichte im Kanton St. Gallen haben letztes Jahr etwa gleich viel zu tun wie noch im Jahr vorher. Insgesamt haben die Gerichte, also Kreisgericht, das Kantonsgericht, aber auch das Verwaltungs- und das Versicherungsgericht, rund 15'000 Urteile gefällt. Auffällig sind die Zahl der Fälle, die als Folge der Ausschaffungsinitiative ans Gericht kommen, sagt der Präsident vom Kantonsgericht, der Patrick Guidon. Ursprünglich haben sie mit etwa 120 Fällen pro Jahr gerechnet, letztes Jahr sind es aber fast doppelt so viel gewesen. Für Gericht bedeutet das viel Arbeit, weil man Abklärungen in der Schweiz, aber auch im Heimatland muss machen. Der Kantonsrat hat darum vor 2 Jahren 3 zusätzliche Stellen bewilligt und das lange im Moment, sagt der Patrick Guidon.
Es sind jetzt zwar fast doppelt so viel, wie wir prognostiziert haben, aber auch Gerichte sind da bereit, ihren Beitrag zur Effizienzsteigerung zu leisten.
Erste Massnahmen zur Effizienzsteigerung sind schon letztes Jahr umgesetzt worden. In der Stadt St. Gallen hat es im letzten Jahr mehr Verkehrsunfälle gegeben. 531 Unfälle, das sind 49 mehr als noch vor einem Jahr. Tote hat es bei diesen Unfällen keine gegeben, aber über 200 Verletzte. Wie die Stadtpolizei schreibt, hat es am meisten Unfälle gegeben, weil man sich nicht an Fortschritt gehalten hat, wegen der fehlenden Aufmerksamkeit, weil das Tempo zu hoch war oder weil man nicht mehr hätte fahren sollen. Das heisst, weil die Leute zu viel Alkohol oder Drogen intus hatten. Der Ausserrhoder Spitalverbund kommt in einem Jahr einen neuen Verwaltungsratspräsident über. Der Andreas Zollinger löst Christiane Roth ab. Er ist medizinischer Direktor der Spitäler Weid und Triemli in der Stadt Zürich und seit 4 Jahren Verwaltungsrat vom Ausserrhoder Spitalverbund. Der Andreas Zollinger sei ein ausgewiesener Mediziner, sagt der Ausserrhoder Gesundheitsdirektor, der Matthias Weisshaupt.
Wo aber eben auch im Verwaltungsrat schon dabei ist, unseren Spitalverbund Appenzell-Ausserrhoden sehr gut kennt und auch die Fähigkeiten hat, dann ab dem Jahr 2020 das Präsidium zu übernehmen.
Das ist aber nicht die einzige Veränderung im Verwaltungsrat. Der Regierungsrat hat außerdem Franziska Mattes aus Altnau und Monika Sitaro aus Tüfe neu in das Gremium gewählt. Neu im Verwaltungsrat kommt auch der Hans-Ueli Rüttecker. Er übernimmt als Vertreter der Regierung den Platz von Paul Signer. Heute war an der Kantonsschule Burggraben in der Stadt St. Gallen Speed-Dating. Dabei ist es aber nicht darum gegangen, eine neue Partnerin oder einen neuen Partner zu finden, sondern es ist um das Thema Berufswahl gegangen. Der Rotary Club St. Gallen Freudenberg hat nämlich eine Berufswahl Speed Dating gemacht.
Der Rotary Club hat ja ganz viele verschiedene Berufe und die Vertreter von der Rotary Club St. Gallen, die sind da eigentlich als Auskunftspersonen zu verschiedenen Berufen.
Sagt der Christoph Meili vom Rotary Club. Mitgemacht haben über 100 Schülerinnen und Schüler. Zerisau im Kanton Appenzell-Ausserrhoden wird die Schmelbrunnerstrasse saniert. Und zwar von der Brugger-Eckstrasse bis zum Einfang. Gemacht werden die Trottoir und auch die Bushaltestellen. Die werden nämlich behindertengerecht. Kostet tut die Sanierung 1,8 Millionen Franken, schreibt die Gemeinde Zerisau in einer Mitteilung. Baustart ist dann im Juni. Und noch zum Wetter. Morgen wird es phasenweise nass. Es bläst ein stürmischer Südwestwind. Die Temperaturen die liegen morgen am Nachmittag bei maximal 11 Grad.
Regionaljournal Ostschweiz heute mit diesen Themen. Schloss Eugensberg, Zahlenstein, Thurgau hat einen neuen Besitzer. Wer das ist und was er will mit dem Schloss? Überraschende Rochade im Ausserrhoder Regierungsrat. Wieso der Paul Signer die Finanz übernimmt und was die SVP dazu sagt? 800 Fälle hat das St. Galler Verwaltungsgericht das letzte Jahr verhandelt. Wieso die Verhandlungen selten öffentlich sind, das erfahrt sie später in der Sendung. Es ist fast 200 Jahre alt, das prunkvolle Schloss Eugensberg-Zahlenstein im Thurgau. Das Anwesen ist so gross wie 100 Fußballplätze. Der Wert wird auf 35 bis 40 Millionen Franken geschätzt. Jahrelang hat in diesem Palast hoch über dem Untersee einer der wohl bekanntesten Pleitiers der Schweiz gelebt, der Unternehmer Rolf Erb. Seit seinem Tod vor 2 Jahren hat der Kanton Thurgau probiert, Schloss zu verkaufen. Jetzt hat es geklappt. Michael Ullmann.
Das Anwesen vom Schloss Eugensberg ist eines der grössten Privatanwesen in der Schweiz und eines mit viel Geschichte. Baut hat das Schloss der Stiefsohn von Napoleon, der Eugène de Beauharnais. Seit 1990 war es im Besitz der Unternehmerfamilie Erb. Das Erbimperium ist aber 2003 pleite gegangen. Die zweitgrösste Firmenpleite in der Geschichte der Schweiz nach der Swissair. Ein jahrelanger Rechtsstreit hat den Verkauf verzögert. Bis jetzt. Heute teilt das Thurgauer Konkursamt mit, dass Schloss samt Umschwung an 38-jährigen deutschen IT-Unternehmer Christian Schmid verkauft worden sei. Der Martin Wenk vom Thurgauer Konkursamt.
Der Christian Schmid ist in unserer Ansicht noch der geeignete Käufer, den wir hier gefunden haben jetzt für das Schloss. Und er will in dem Schloss Wohnsitz nehmen. Hat die Absicht, dort die nächsten Jahre, ja sogar Jahrzehnte dort zu bleiben. Und er möchte auch das Schloss in der heutigen Form bewahren.
Abgesehen von den nötigen Renovationsarbeiten soll am Schloss also nichts geändert werden. Aktuell wohnt Christian Schmid zusammen mit seiner Frau noch in der Innerschweiz. Es gibt zwar nicht viel, aber trotzdem mehrere Interessenten für das ganze Anwesen gegeben, sagt Martin Wenk. Das Angebot von Christian Schmid sei das Beste gewesen. Wie viel er zahlt hat, das gebe ich mir allerdings nicht genau bekannt.
Wir haben mit dem Käufer über den Kaufpreis stillschweigen vereinbart, aber ich kann sagen, dass der Preis in der Nähe von der Schätzung ist, die ja mit 36 Millionen veranschlagt war. Das Geld fließt zu den Gläubigern.
Ursprünglich hat man sich etwa 2 Jahre Zeit für den Verkauf gegeben. Dass man jetzt nicht einmal ein Jahr gebraucht habe, sei sportlich und erfreulich. Beim Kanton ist man also zufrieden, bei der Gemeinde Saalenstein auch, wie es in der Mitteilung heisst, und auch die Gläubiger sind zufrieden. Dazu der Gläubigervertreter, der Frauenfelder Anwalt Matthias Hotz.
Die Gläubiger sind ja seit rund 15 Jahren dran, um die Vermögenswerte erhältlich zu machen. Wir haben jetzt erst müssen in Prozess überkommen. Und jetzt sind wir an der Verwertung von diesen Vermögenswerten. Und jetzt haben wir auch das Schloss können verkaufen. Wir haben das sehr gut können verkaufen. An den Interessenten mit dem besten Angebot. Nicht nur finanziell, sondern auch, weil wir sehen, dass da junge Leute sind, die hier Wohnsitz nehmen wollen. Und das in der historischen Einheit erhalten und bewahren.
Laut Matthias Hotz gibt es zwischen 20 und 25 Gläubiger, die jetzt Geld überkommen. Die Summen, die hier fliessen, gehen aber zum Teil weit auseinander. Das Geld sei schon beim Konkursamt und werde nächstens verteilt. Er zeigt sich erleichtert, weil die ganzen Verfahren in den letzten 15 Jahren seien sehr komplex gewesen. Auch der Thurgauer Regierungsrat und der Grosse Rat haben darüber diskutiert, ob der Kanton das Schloss kaufen soll. Das ist aber abgelehnt worden. Der Rolf Erb hat bis im April 2017 im Schloss Eugensberg gewohnt. Im gleichen Jahr ist er wegen seiner Firmenpleite zu 7 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er hat das lebenslang Wohnrecht im Schloss gehabt. Kurz bevor er aber seine Haft antreten hat, ist er wegen einem Herzversagen am 7. April 2017 gestorben. Seine Familie hat daraufhin das Anwesen müssen verlassen.
Es war eine Überraschung. Der Ausserrhoder FDP-Regierungsrat Paul Signer wird neuer Finanzchef von Appenzell Ausserrhoden. Die FDP jagt den SVP also das Prestigeamt ab. Und das nach 16 Jahren. Freuen tut das die SVP natürlich nur mässig. Markus Wehrli.
Die SVP hat darauf spekuliert, dass ihren frisch gewählten Regierungsrat Hans-Ueli Rüttegger das Finanzdepartement heben kann, dass nach dem Köbi frei die Finanzen also bei der SVP bleiben. Jetzt ist es anders gekommen. Der SVP-Parteipräsident Annik Folger ärgert es.
Selbstverständlich sind wir ein Stück weit enttäuscht.
Und?
Unser Kandidat wäre prädestiniert für das Departement. Jetzt ist es anders herausgekommen. Wir werden auch im neuen Departement Inneres und Sicherheit einen guten Job machen.
Inneres und Sicherheit, das hat also für den SVP-Regierungsrat Hans-Ueli Rüttegger rausgeschaut. Er, der jetzt neu der Stadt Wil Steueramt leitet. Aber von Ärger keine Spur bei ihm.
Nein, absolut nicht.
Im Gegenteil.
Ich bin sehr zufrieden mit der Auswahl und ich freue mich auf die Aufgaben, die in diesem Departement anstehen.
Natürlich, es sei schon ein Thema gewesen, für ihn das Finanzdepartement können zu übernehmen, weil das Thema Finanzen, das liegt ihm, sagt Hans-Ueli Rüttegger. Das Finanzdepartement, das ist in allen Kantonen ein begehrtes Departement, eins, wo viel Einfluss hat und Macht, ein Schlüsseldepartement, weil die Finanzen eben in allen Bereichen eine grosse Rolle spielen. 16 Jahre lang hat Zusserode die SVP das Zepter da geführt. Der Wechsel zu der FDP freut Parteipräsidentin Monika Bodemann.
Ich bin selbstverständlich zufrieden, dass das Finanzdepartement in bürgerlicher Hand bleibt, nachdem es jahrelang von der SVP geführt worden ist. Und der Paul Siegner wird das sicher seriös und gut machen, die Führung von dem Departement.
Der FDP-Regierungsrat Paul Siegner, er leitet jetzt noch das Departement Inneres und Sicherheit. Er betont, die Regierung habe in dieser sogenannten Schlegelsitzung, wo die Ämter verteilt werden, nur ein Ziel im Kopf gehabt. Die Ämter so verteilen, dass es für den Kanton das Beste ist. Darum sei er neuer Finanzminister.
Also der Grund ist der, dass der Regierungsrat als Gremium sich überlegt hat, wie haben wir am meisten Wirkung, wie entfalten wir als Gremium am meisten Kraft. Und dann ist zum Schluss so darauf herausgekommen, dass es Sinn macht, wenn ich vom Departement Innere Sicherheit ins Departement Finanzen wechsle und dort meine Erfahrung in die Finanzpolitik kann einbringen kann.
Wissen muss man, die FDP hat den Paul Siegner schon mal unter Druck gesetzt, nämlich wo die Partei ihn gegen seinen Willen als Landammann nominiert hat. Solche Druckversuche ist das mal nicht gegeben, sagt der Paul Siegner.
Das könnte man meinen, aber es ist so, dass die Partei überhaupt keinen Einfluss ausgeübt hat auf mich. Ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich müsste die Partei zu lieb zu einer Lösung anbieten, die ich persönlich nicht höre.
Es sei also ganz allein der Entscheid von ihm gewesen und von der Regierung, von der Gesamtregierung, etwas, das Hans-Ueli Rüttecker von der SVP bestätigt.
Man ringt sicher um die Lösung, aber ganz wichtig ist ja, dass man bei dieser Lösungsfindung eben wirklich schaut, wie kann man das Gremium am besten positionieren und dann dort auch der Gesamtregierungsrat so entscheiden und sagt, wohl, in dieser Form sind wir nachher sicher am stärksten unterwegs.
Und die Regierung hat gefunden, die Ausserrhoder Finanzen, die gehen zu der FDP, weil es für den Kanton das Beste ist, nicht für die FDP allein oder für den Paul Siegner.
Wenn jemand seinen Job verliert, einen Unfall hat oder zu einem Fall wird für die IV und von der Versicherung nicht da überkommt, wo er will, dann landet der Fall beim Versicherungsgericht. Knapp 800 Fälle hat das Versicherungsgericht vom Kanton St. Gallen letztes Jahr erledigt, wie das Gericht heute mitteilt hat. Die Öffentlichkeit kommt von diesen Fällen nur selten etwas mit über. Ein Urteil hat das letzte Jahr dann aber doch für Schlagzeilen gesorgt. Martina Brassel.
Es sind keine spektakulären Mord- oder Betrugsfälle, die das Versicherungsgericht vom Kanton St. Gallen behandelt. Beim Versicherungsgericht geht es nicht um Schuld oder Unschuld. Es geht darum, ob jemand Anspruch auf eine Leistung von der Versicherung hat oder nicht. Und für die Betroffenen sagen da vielfach Fragen, wo es auch um die Existenz ginge, sagt der Präsident vom St. Galler Versicherungsgericht, der Joachim Huber.
Beispielsweise, ich kann sagen, ob ein Rollstuhlfahrer jetzt daheim von der Invalidenversicherung einen Türöffner installiert bekommt, ob er Anspruch auf den hat oder nicht, das kann für ihn eine sehr wichtige Frage sein. Es kann sehr ein wichtiger Entscheid sein.
Ein Entscheid, der allenfalls auch eine Rolle spielt, wenn es darum geht, dass so ein Mensch selbstständiger kann leben, kann arbeiten zum Beispiel und weniger abhängig ist. Rund 800 Fälle hat das Versicherungsgericht letztes Jahr erledigt, etwa gleich viel wie im Jahr vorher. Das sei aber nicht selbstverständlich, sagt Joachim Huber, weil die Fälle werden komplexer.
Die Akten, die wir überkommen, die sind vor allem in den Leistungsfällen, also was um Beurteilung eben von Arbeitsunfähigkeiten geht, wo sich nach gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sei es jetzt durch Unfall oder Invalidität, ergeben. Die Dossiers sind einfach viel grösser geworden. Es hat viel mehr medizinische Beurteilungen drin, viel mehr Akten, die zusammenkommen. Und sich da den Überblick zu verschaffen, das wird immer schwieriger.
Der grösste Teil der Entscheide, die das Versicherungsgericht fällt, sind Aktenentscheide. Das heisst, es gibt selten eine öffentliche Verhandlung. Viel würde ich da auch nicht bringen und der Aufwand wäre nur grösser, sagt Joachim Huber. Damit die Öffentlichkeit aber sieht, wie das Gericht urteilt, werden alle Entscheide im Internet publiziert. Und ein so ein Entscheid hat letzten April schweizweit für Schlagzeilen gesorgt. Eine ungewohnte Situation fürs Gericht. Aber zuerst zum Fall. Dabei ist es um eine Frau gegangen, die schwanger war, ihre Krankenkassenprämie aber länger nicht mehr gezahlt hatte. Ihre Krankenkasse hat darum die Kosten für die Geburt nicht zahlen. Da hätte sie aber müssen, hat das Versicherungsgericht gesagt, weil die Geburt in dem Moment ein Notfall gewesen sei. Und Notfallbehandlungen müssen gezahlt werden. Auch wenn jemand auf der schwarzen Liste, also auf der Liste von denen ist, wo die Prämien nicht gezahlt haben. Definition von der Notfallbehandlung vom St. Galler Versicherungsgericht hat dann sogar das Bundesbern zu reden gegeben. Der Nationalrat hat gefordert, dass Kantone den Notfallbegriff so sollen übernehmen, wie er im Gerichtsurteil steht. So viel Publicity, das sei ich schon ein bisschen speziell gewesen.
Wir haben den Einzelfall beurteilen müssen und ich halte es für ein gut lesbares, schönes Urteil und das macht einem schon auch Freude.
Sagt der Joachim Huber, der Präsident vom St. Galler Versicherungsgericht. Dem Gericht also, wo dann zum Zug kommt, wenn jemand nicht einverstanden ist mit den Leistungen von seiner Versicherung. Der Krankenversicherung zum Beispiel, der AHV oder auch der Militärversicherung.
Zirkus, da ist die Welt aus Glitzer und Glamour, wo Unmögliches möglich wird, wo Glanz und Magie aufeinandertreffen. Was aber wäre Zirkuswelt ohne die farbigen Kostüme und Accessoires der Artisten? Das Textilmuseum St. Gallen geht genau dieser Frage nach. Zum 100-Jahr-Jubiläum vom Nationalzirkus Knie zeigt die Artistenfamilie zum ersten Mal überhaupt 90 Kostüme aus den letzten 100 Jahren. Ein Rundgang mit Michael Breu.
Stilgerecht, wie sich's gehört, führt ein roter Teppich vom Eingang in den zweiten Stock vom Textilmuseum. Vorbei geht's an alten Zirkusplakat, an den Programmheftchen aus 100 Jahren Zirkusgeschichte. Die Skiwerfer gehen an, wir stehen auf dem Dorfplatz, wo vor 100 Jahren alles angefangen hat. Die Gründung vom Nationalzirkus Knie.
Auf Stadtplätzen und Dorfplätzen haben sie ihre Seile aufgespannt und ihre Akrobatikkonstruktionen und sind unter dem offenen Himmel haben sie ihre Attraktionen dargestellt. Da sind es 5, 6 Kostüme, Shorts und Skile von diesen starken Seiltänzern, die über die Seile gegangen sind, angedeutete Balancierstangen.
Der Martin Leuthold ist ein grosser Kenner von der Modewelt. Er war Chefdesigner vom St. Galler Textilunternehmen Jakob Schläpfer und hat Stoff kreiert für Modehäuser wie Acris, Christian Dior oder Louis Vuitton. Er ist aber auch ein grosser Fan vom Zirkus, wo ins Textilmuseum angefragt hat, ob er die Ausstellung über Zirkusmode machen will, hat er zugesagt. Und so führt er jetzt durch die Ausstellung, wo die Familie Knie das erste Mal 90 Kostüme aus ihrem Fundus zeigt.
Wenn wir weiterlaufen, wenn wir mal in die Zeit von 1919, wo Knie das erste Zelt gebaut hat.
1919, das ist die Zeit von Glitzer und Glamour, wo der Zirkus zur grossen Showbühne wird, wo die Artisten prächtige Kleider anhaben.
Die ersten Weissclown-Kostüme, die die Familie Knie getragen hat, es hat auch Weissclowns gegeben in der Familie Knie, berühmte, und das sind die kostbaren Kostüme, die von Hand bestickt sind mit endlos vielen Pailletten und unglaublich schönen Motiven. Ausgestanzte Lamellen aus Metall, wo ein Dresseur oder ein Seiltänzer getragen hat.
Man sieht es den Kostüm an, billig sind sie nicht. Was kostet haben, bleibt das Geheimnis der Zirkusfamilie. Eins verratet Martin Leuthold aber. Gemacht worden sind sie in Paris im Maison Vigier, wo ein Kostüm für das bekannte Moulin Rouge geschneidert hat. Weiter geht's in einen Raum mit einem Teppich mit übergrossen Popcorn drauf. Es ist die Zeit der 60er und 70er Jahre.
In dieser Aufbruchsstimmung 60er, 70er Jahre hat es Rundschwingerhosen gegeben, überall hat es Federn dran gehabt, sind Stretchkleider dazugekommen mit Helanka.
Aber nicht nur das Material hat geändert, auch die Technik ist auf Kostüme abgestimmt worden.
Und da ist ein Kleid, das Marie-Josée getragen hat, mit vielen Federn und Neonfarben für eine Nummer mit Lamas und Kamels, hat sie eine Nummer gemacht. Und die sind phosphoreszierend gewesen. Und das ist zuerst mal Schwarzlicht im Zirkus gezeigt worden, wo dann eigentlich nur noch die Teile geleuchtet haben, die neonfarbig waren.
In den 80er und 90er Jahren wird die Mode dann wieder eintöniger. Grau und Schwarz dominieren. Dafür wird mit der Lichtshow nochmal auftrumpft.
Ein klassischer Zirkusdirektor ist in Grau erschienen, ziemlich bescheiden in dieser Prunkwelt. Neuere erscheinen auch in Schwarz oder in einem schwarzen Frack. Aber im Vordergrund stehen die Statisten und die Frauen in diesen Prunkkleidern.
Im letzten Raum steht man dann selber in der Manege. In der Welt aus Glitzer und Glamour, wo Unmögliches möglich wird, wo Glanz und Magie aufeinandertreffen. Es ist das Ende. 100 Jahre Textilgeschichte, 100 Jahre Zirkusknie. Würdig wird man darum verabschiedet.
Und sie dürfen sich durch den roten Vorhang verabschieden von dieser Ausstellung. Durch den roten Tupf laufen durch den selben Vorhang. Es ist wie im Zirkus, kommen sie in ein schwarzes Loch zu einem schwarzen Vorhang, wo man dann rausgeht. Und dann sind sie wieder vor dieser Porträtwand an dieser Ausstellung. Vielen Dank.
Die Ausstellung «Modezirkus Knie» im Textilmuseum St. Gallen geht noch bis Mitte Januar 2020. Der Traum von jedem Sportler und von jeder Sportlerin ist es, vom Sport zu leben. Eine, die das aktuell kann, ist Viktoria Bischof aus dem Appenzellischen Tiefen. Die 18-Jährige ist zurzeit mit dem Fußball U19-Nationalteam in Spanien im Trainingslager. Sonst spielt und studiert sie aber seit dem letzten Sommer in den USA. Fritz Bischof.
Es war vor rund anderthalb Jahren, als Viktoria Bischof mit ihrem Team von St. Gallen Staat gegen den FC Zürich gespielt hat. Unter den Zuschauern hat es auch Scouts, also Spielerbeobachter und Spielervermittler gehabt. Die haben Interesse an Spielerinnen von den Zürcherinnen gehabt. Aufgefallen ist ihnen dann aber eine Spielerin von den St. Gallerinnen. Und das war Viktoria Bischof. Nach dem Spiel sind die Scouts zu den Appenzellern gekommen und haben ihr gesagt, dass sie Interesse an ihr hätten und ob sie allenfalls Interesse zum Wechsel in die USA hätte.
Am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt sein kann, ob ich wirklich genug gut bin für das. Und ich habe mir dann da wirklich ein paar Mal überlegt, ob ich das wirklich überhaupt will. Und dann habe ich mir aber da auch von verschiedenen Leuten Meinungen eingeholt und sie haben dann auch positiv davon geschwätzt. Und dann habe ich gesagt, ich kann auch nichts verlieren, wenn ich das probiere.
Auch innerhalb der Familie von Viktoria Bischof hat es viel zu reden, zu diskutieren und abzuwägen gegeben. Schliesslich haben aber doch alle gefunden, dass die Chance zu packen sei. Umso mehr, als die begeisterte Fußballerin im Sommer 2018 ihre KV-Lehre abgeschlossen hat.
Als ich dann zugesagt habe, war es so, dass sie haben ein Film von mir gedreht, wie ich Fußball spiele. Ich musste Übungen dazu machen. Und das Video das wird dann bei den Amerikanern aufgeladen auf so einer Homepage, wo sie dann schauen können. Und dort kann jeder Trainer kann die Filme anschauen und kann dann auch Anfragen an den Spieler schicken.
Bei der Viktoria Bischof sind rund 40 Anfragen von ganz verschiedenen Teams und Colleges aus den USA eingegangen. Sie hat sich dann für Lawrenceville, eine Stadt mit rund 28'000 Einwohnern im US-Staat Georgia, entschieden. Seit dem August vom letzten Jahr lebt, wohnt und studiert und vor allem shootet sie jetzt darum im George Winnett College. Ganz einfach ist der Wechsel aus dem Appenzellerland in die USA aber nicht gewesen.
Vor allem die ersten paar Wochen oder Monate waren schwierig für mich. Aber weil ich im letzten Herbst, also im Oktober schon mal nochmal heimkommen durfte, war es für mich gerade ein guter Unterbruch gewesen, um nochmal heimkommen und nochmal Familie zu sehen und dann nochmal zurückkommen. Und auch über die Weihnacht konnte ich heimkommen, das war sicher mega etwas Schönes gewesen.
Mittlerweile hat sich das Heimweh doch ein bisschen geleitet und Viktoria Bischof zücht darum, zum ersten halben Jahr als Fußballerin mit rund 10 Stunden Training pro Woche ein positives Fazit.
Also es ist sicher eine sehr gute Erfahrung bis jetzt, die ich machen durfte. Von der Sprache her, von den verschiedenen Kulturen, die man dort kennenlernt, die verschiedenen Leute, die man kennenlernen darf. Also es sind wirklich sehr schöne Erfahrungen und vom Fußballerischen her kann man auch immer etwas lernen.
Interessant für die U19-Nationalspielerin, sie, die beim FC Bühler als Juniorin mit dem Shooten angefangen hat, interessant sind für sie aber nicht nur die sportlichen Aspekte. Die zwischenmenschlichen Begegnungen, das Kennenlernen von anderen Kulturen, das alles schätzt sie sehr. Wie viel Zeit sich Viktoria Bischof in den USA noch gibt, das ist offen. Der Vertrag zusammen mit dem Stipendium, der läuft noch bis im Mai. Dann muss weiter entschieden werden. Verdienen tut sie als Fußballerin in den USA übrigens nichts.
Es ist 5 vor 6 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz. Das sind die Meldungen vom Tag. Schloss Eugensberg, Zahlenstein, Kanton Thurgau, hat einen neuen Besitzer. Und zwar der 38-jährige deutsche IT-Unternehmer Christian Schmid. Er will mit seiner Frau im Schloss wohnen. Gehört hat das Schloss einem der bekanntesten Pleites der Schweiz, am Rolf Erb. Der ist vor 2 Jahren gestorben. Für wie viel das Schloss, das auf gut 40 Millionen Franken geschätzt wird, verkauft worden ist, ist nicht bekannt. Der Ausserrhoder Spitalverbund kommt in einem Jahr einen neuen Verwaltungsratspräsident über. Der Andreas Zollinger löst Christiane Roth ab, wo dann zurücktritt. Der Andreas Zollinger ist medizinischer Direktor von der Spitäler Weid und Triemli in der Stadt Zürich und seit 4 Jahren Verwaltungsrat vom Ausserrhoder Spitalverbund. Gerichte im Kanton St. Gallen haben letztes Jahr etwa gleich viel zu tun gehabt wie noch im Jahr vorher. Insgesamt haben Gerichte, also Kreisgericht, das Kantonsgericht, aber auch Verwaltungs- und Versicherungsgericht rund 15'000 Urteile gefällt. Auffällig ist die Zahl der Fälle, die als Folge der Ausschaffungsinitiative ans Gericht gekommen sind. Statt wie erwartet 120 Fälle sind es fast doppelt so viel gewesen. Im Gemeinderat Heide gibt es Knatsch, und zwar, weil der Gemeinderat am Gemeindepräsidenten Lohn kürzen will. Statt gut 180'000, wie heute, soll er bald nur noch 170'000 Franken verdienen. Das findet der Gemeindepräsident, der Gallus Pfister, unfair. Das letzte Wort in dieser Sache haben am 17. März die Stimmberechtigten von Heide an der Urne. Zum Schluss noch der Blick aufs Wetter, heute mit dem Ivo Sonderegger von SRF Meteo.
Jetzt in der Nacht haben wir ja in den Bergen den Föhnsturm, der tobt. Der geht allerdings morgen Morgen schon wieder zu Ende. Trotzdem, morgen Morgen früh haben wir noch ein paar Aufhellungen. Es wird dann aber schnell auch in anderen Gebieten stürmisch. Es kommt nämlich ein stürmischer Südwestwind auf. Der Sturm ist nicht ganz so stark wie jetzt der Sturm Bennett am Montag und am Nachmittag lässt er dann auch schon wieder ein bisschen nach. Dann kommt es aber auch regnen, das ist nämlich schnell schon am Vormittag, wo es überall kommt regnen. Schnee gibt es dabei ab 1000 bis 1500 Meter.
Der Ivo Sonderegger von SRF Meteo. So viel für heute vom Regionaljournal Ostschweiz. Uns gibt es nächstes Mal wieder, am Morgen um 6:30 oder rund um die Uhr im Netz auf www.srf.ch/Ostschweiz oder auf der SRF News App. Verantwortlich für die Sendung der Sascha Zürcher, am Mikrofon der Patrick Kobler. Wir wünschen einen schönen Abend.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/News.